SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zum SkyTail Podcast Ausgabe 47. Wieder einmal sprechen wir über Themen rund um die IT-Sicherheit, über Betrügereien im Netz, neue Bedrohungen und Maschen der Hacker und natürlich darüber, wie Sie, liebe Hörer, sich am besten davor schützen können. Heute geht es unter anderem um Las Vegas, die KI und ihre Folgen, Googles Idee, den Authenticator mit der Cloud zu verbinden und die Folgen des LastPass-Hacks für einige Kryptobesitzer. Bei mir im Studio ist, wie immer, der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler, um uns mit Erklärungen, Infos und Ratschlägen zu versorgen. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Hallo Matthias.
Max, starten wir unsere Reise durch die weite Welt von Hacking, Betrügereien und Fehlern heute mal in Las Vegas. Beim Thema Raub in Las Vegas denken wir ja zuerst einmal an den Film Ocean's 11, ich zumindest, oder die Älteren unter uns an Frankie und seine Spießgesellen mit Frank Sinatra, das ist der Film von 1960, der im englischen Original übrigens auch Ocean's 11 hieß, aber das nur nebenbei. Dass man Casinos aber auch ganz ohne Waffen und Masken überfallen kann, beweist ein Vorfall, der sich Mitte September ereignet hatte.
Wie war Las Vegas?
Ja, getroffen hat es da zum einen die Casinos der Kette Caesars Entertainment und Hacker haben sich Zugriff auf das Caesars Treueprogramm verschafft. Und ja, haben da unter anderem Führerscheinnummern, Sozialversicherungsnummern von zahlreichen Kunden erbeutet. Es gibt angeblich keine Anhaltspunkte, dass auch Passwörter oder Zahlungsinfos gestohlen wurden.
Wie immer.
Es gab auch keine Ausfälle an den Automaten. Also soweit ist das erstmal von der Seite nicht aufgefallen. Nichtsdestotrotz, also wegen der gestohlenen Daten, hat Caesars die Hälfte der geforderten 30 Millionen Dollar Lösegeld bezahlt. Mhm. Ohne aber natürlich nun die Garantie zu haben, dass die Daten nicht doch zusätzlich noch verkauft werden.
Das wird ja gerne mal gemacht und womit die Hacker dann auch wieder 15 Millionen Dollar in der Kriegskasse haben, um weitere Hacks zu finanzieren. Also wenn niemand Lösegeld zahlen würde, würden diese Hacks wahrscheinlich von selber irgendwann aufhören. Aber getroffen hat es ja nicht nur Caesars Entertainment, sondern auch die Hotel- und Casino-Kette MGM Resort.
Ja, bei Caesars selbst gab es ja bisher keine Details, wie jetzt genau vorgegangen und gehackt wurde. Bei MGM soll angeblich ein 10-minütiges Telefonat beim Helpdesk von MGM der Start für den Hack gewesen sein, also das Einfallstor, menschliche Komponente natürlich. Aha. Die dazu notwendigen Kontaktdaten eines MGM-Mitarbeiters hatten sich die Angreifer dann einfach per LinkedIn besorgt, ist ja alles öffentlich heutzutage. Und das behauptet zumindest das Malware-Dokumentationsprojekt VX Underground. Angeblich steckt die Ransomware-Gang ALPHV oder eben auch Black Cat genannt dahinter. Dieser Hack hat dafür gesorgt, dass MGM Resorts die IT-Systeme teilweise wirklich herunterfahren mussten, was wiederum zu Ausfällen in ihren Hotels und Casinos geführt hat. Also haben sie parallel auch nochmal wirklich Einbußen gehabt.
Ja.
Die Spiel- und Geldautomaten in den Casinos waren wirklich betroffen und außer Betrieb.
Aha.
Ebenso Hotelreservierungen und Kassensysteme. Und die Türverriegelungen, das ist eigentlich das Ärgerlichste noch, was dann direkt betrifft, per App in den Hotels, hat eben auch nicht funktioniert. Da musste man also auch auf andere Systeme wieder zurückgreifen. Allein in Las Vegas hat die Kette 13 Hotels mit 38.000 Zimmern. Also es hat schon wirklich einen großen Impact gehabt. Und angeblich soll es eben auch hier eine Lösegeldforderung gegeben haben.
Das war also mal wieder das ganz klassische Social Engineering und das stirbt anscheinend ja nie aus. Das ist ja auch so eine Sache, die in der SkyTail Online-Akademie immer wieder gepredigt wird. Ne?
Klar, das gehört natürlich auch zu den Einfallstoren Nummer 1 und insofern kann man da nicht genügend Zeit investieren, den Mitarbeitern immer wieder beizubringen und immer wieder klarzumachen, wie schnell sowas passieren kann, was sind so die klassischen Stories, über die sowas reinkommt und dass man eben wirklich aufmerksam ist und vielleicht sogar auch Meldewege hat, wenn man irgendwo einen Verdacht hat, dass man sich kurzfristig mal einmal schnell melden kann und abklären kann, ob wirklich was dahinter steckt.
Ja, so eine kleine Investition in eine Schulung erspart später sehr viel Geld, wenn man Lösegeld zahlen muss. Zwei Wochen später, Ende September, gab es dann Berichte, wonach die Hacker, die hinter den Angriffen stecken, inzwischen bekannt seien.
Es war wohl nicht nur Black Cat allein, sondern eben auch eine Hackergruppe namens Scattered Spider oder auch Star Fraud, die sich mit den Personen hinter Black Cat verbündet haben. Black Cat ist die Konferenz, Die besteht aus ein paar Dutzend Hackern, meistens Jugendliche, junge Erwachsene. Und die haben in den letzten 2 Jahren wiederholt mit Social Engineering und gestohlenen Mitarbeiterdaten große Unternehmen, wie zum Beispiel auch Western Digital, attackiert.
Ja.
Und wie in Las Vegas auch, meistens eben über Helpdesks oder eben Callcenter-Personal. Die hatten in der Vergangenheit aber auch oft SIM-Swapping-Angriffe, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, viel durchgeführt und damit eben Millionen verdient.
Mhm.
In Las Vegas selbst kam eben die Ransomware AOL-PHV zum Einsatz, die sie eben von der Gruppe Black Hat bekommen hatten.
Aber es scheint ja so, als ob gerade Callcenter und Helpdesk besonders anfällig sind bei Social Engineering-Attacken. Warum ist das so? Sind die so schlecht geschult oder woran liegt das, dass Hacker da jetzt so häufig ansetzen?
Ich vermute mal, das liegt eben auch daran, dass man in den Callcentern eine sehr hohe Fluktuation hat. Na, also da ist es natürlich nicht ganz einfach, wirklich immer up-to-date zu bleiben. Teilweise vielleicht auch wenig technisches Vorwissen. Du gehst ja jetzt nicht unbedingt als Techniker in das Callcenter rein. Du hast ein hohes Anrufaufkommen und nur sehr wenige Sekunden Zeit pro Telefonat, überhaupt dich darauf vorzubereiten und darauf einzurichten.
Mhm.
Und insofern, wenn man das alles addiert, hat man schon eine nicht ganz geringe Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man wirklich Callcenter attackiert.
Stimmt. Kommen wir zu unserem nächsten Thema, der KI, die ja nun auch von Hackern mehr und mehr gerne benutzt wird, um sich das betrügerische Leben ein bisschen leichter zu machen, weil die wird ja von Tag zu Tag immer leistungsfähiger und lernt immer weiter dazu. Wie leistungsfähig die inzwischen ist, zeigt kürzlich ein Team der Universität Zürich zusammen mit Intel.
KI, Fluch und Segen.
Das war ein sehr spannendes Projekt, also die haben 3 Profi-Drohnenpiloten, darunter der Schweizer Meister und der Drone Racing League Champion, gegen eine Drohne antreten lassen. Und diese Drohne wurde von einem KI-System namens Swift gesteuert. Also der Parcours war recht eng gesteckt in einer Halle. 7 Tore auf einer Fläche von 25 mal 25 Metern. Und die Drohnen erreichen da Geschwindigkeiten von mehr als 100 km/h. Also das Ganze ist schon wirklich extrem anspruchsvoll, sowohl für den Mensch als auch für die KI. Es wurden 25 Rennen insgesamt geflogen und 15 davon hat die KI gewonnen. Also liegt tatsächlich knapp vorne.
Ja.
Deren Bestzeit war um eine halbe Sekunde unter der menschlichen Pilotenbestzeit. Die KI selbst hat sich dieses Fliegen vorher in einer simulierten Umgebung, also wirklich am PC, selbst beigebracht.
Ja.
Mit Trial and Error, also über maschinelles Lernen oder eben auch sogenanntes Reinforcement Learning. Und hat dann hinterher quasi diesen Kurs abgeflogen. Ne? Man kann sich da wirklich auch so ein Video zu anschauen, wie diese Drohne dann simuliert quasi einen immer besseren Parcours fliegt, weil sie einfach immer wieder ausprobiert in ganz vielen Wiederholungen, was ist eigentlich der beste Kurs, wie komme ich am schnellsten da durch.
Mhm.
Und ja, hinterher dann tatsächlich mit einer Kamera oder mehreren Kameras geflogen und einem künstlichen neuronalen Netz, was einfach letztendlich den Kurs abgeflogen hat und auf sämtliche Inputs eben auch reagiert hat in Echtzeit.
Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass das Ganze jetzt keine Spaßveranstaltung war. Die KI wurde entwickelt, um Drohnen zum Beispiel in Forschungs- und Katastropheneinsätzen zu steuern, wo es ja auf Geschwindigkeit und Präzision besonders ankommt, etwa bei Einsätzen in brennenden Gebäuden oder so. Wobei Hacker nun aber weniger an schnellen Drohnen interessiert sind, sondern an effektiven Hacking-Methoden und das immer mehr auch gerne unter Einsatz von KI. So beobachten IT-Forscher in letzter Zeit einen deutlichen Anstieg von mehrstufigen KI-gestützten Cyberangriffen. Da habe es im April diesen Jahres einen Anstieg von 135% gegenüber den ersten 3 Monaten gegeben, berichten die Analysten von Darktrace.
Was sich ja dann auch genau mit der aufkommenden Verbreitung von ChatGPT deckt.
Ja.
Also man kann vielleicht so sagen, die KI macht gute Angreifer noch besser und eben noch schneller. Ne? Das Ganze erhöht die Geschwindigkeit von Angriffen und hilft auch vielleicht weniger talentierten Hackern bei der Durchführung.
Mhm.
ChatGPT selbst kann ja nicht nur überzeugende Phishing-Mails schreiben, sondern kann auch selbst Malware programmieren, wenn man halt eben die passenden Prompts kennt.
Mhm.
Es gibt sogar aber auch spezielle KIs wie Fraud-GPT, also eine sogenannte Betrugs-GPT oder auch Worm-GPT, die man im Darknet kaufen kann. Das ist im Wesentlichen die gleiche Intelligenz dahinter, die dahinter steckt, aber ohne die Sicherheitsmechanismen, die bei ChatGPT verhindern, dass man sagen kann, schreib mir mal eine Malware oder was auch immer.
Mhm.
Und so kann man eben mit diesen Intelligenzen sämtliche Arbeitsschritte eines Angriffs auch wirklich automatisieren. Also FraudGPT zum Beispiel soll sogar komplett neue Malware auf Knopfdruck schreiben können, die dann von Virenscannern nicht erkannt werden kann, weil sie eben halt polymorph oder eben sich selbst ständig verändernd ist mit neuen Signaturen und neuen Ansätzen. Ja, deswegen mit Standardsignaturen und Standardmethoden nicht so ganz so leicht erkannt werden kann.
Du sagst es gerade, die Sicherheitsmechanismen von ChatGPT, aber wie ich das gelesen habe, lassen die sich auch aushebeln, wenn man weiß, wie es geht, ne?
Da gibt es auch immer wieder so Wettbewerbe oder Ansätze, wie man das machen kann und theoretisch fragen kann, was wäre denn, wenn ich jetzt ein Hacker wäre und so weiter. Also das sind noch die leichtesten Methoden davon. Aber wie gesagt, so weit muss man ja gar nicht gehen, weil es mittlerweile auch spezielle KIs gibt, die dann eben diesen Schutz nicht mit drin haben.
Auf der anderen Seite wird KI ja inzwischen auch von Sicherheitsexperten genutzt, um Angriffe abzuwehren. Da ist wieder so ein richtiges Wettrüsten im Gange, wobei es ja bisher doch eigentlich immer so war, dass die Verteidiger immer nur reagiert hatten und die Angreifer also immer schon einen Schritt voraus waren. Vielleicht ändert sich ja das jetzt mal. Mal schauen. Eine lustige Geschichte noch zum Thema KI, die ich gerade gelesen habe. Wir hatten unlängst ja mal darüber berichtet, dass im April mal jemand einen Song namens Heart of My Sleeve produziert hatte, und zwar mit den KI-generierten Stimmen der Musiker Drake und The Weeknd. Die fanden das nicht witzig und erreichten, dass der Song von allen Streaming-Portalen verschwand. Das hat die Macher aber gar nicht abgehalten, den Song jetzt für die Grammy Awards einzureichen. Kategorie Bester Rap-Song und Bester Song. Also, ich bin gespannt, ob dieses Jahr die KI einen Grammy gewinnen kann. So, und gleich nochmal KI, dieses Mal in Verbindung mit der neuen Cloud-Synchronisation des Google Authenticator.
Ja, hier hat sich ein Hacker mit Hilfe eines Phishing-Angriffs und durch Ausnutzung von eben dieser Cloud-Synchronisation umfangreiche Zugriffe auf das IT-System von Retool verschafft. Also die produzieren eine Low-Code-Entwicklungsplattform für Unternehmen. Wie haben die das gemacht? Die haben mehrere SMS mit einem Link an Mitarbeiter verschickt, in der von Synchronisierungsproblemen mit dem Konto die Rede war. Und dieser Link sah auch so aus, als würde er auf das Identitätsportal der Firma verweisen, also der klassische Weg, wie man es eigentlich so macht, so ein bisschen den Link anpassen, dass es möglichst ähnlich aussieht, und dann die Mitarbeiter draufklicken lassen. Einer ist natürlich dann auch diesem Link gefolgt.
Ja, einer ist eigentlich immer dabei, ne? Da kannst du noch so viel predigen, einer fällt immer rein. Da kann es eigentlich gar nicht genug Schulung geben.
Ja, der hat dann auch direkt einen Anruf von diesen Hackern bekommen, die dabei die Stimme eines Kollegen aus dem IT-Team mit Hilfe von KI täuschend echt imitiert haben. Wir haben ja häufiger schon über Deepfake gesprochen, was heutzutage alles möglich ist. Der Anrufer war auch mit Interna vertraut, also Grundriss des Büros, ne, also wo steht was, welche Mitarbeiter, interne Prozesse. Man weiß es nicht ganz genau, entweder vielleicht, weil ein ehemaliger Mitarbeiter irgendwo geplaudert hat oder eben aus Social Media, auch das ist natürlich denkbar.
Ja.
Ja, unterm Strich hat er es geschafft, hat dem Mitarbeiter einen Code für die Multifactor-Authentication abgeschwatzt, und durch diesen Code wiederum hatte der Angreifer dann Zugriff auf den Okta-Account, das ist so ein Single-Sign-On-Tool, und daher eben auch auf das Google-Konto des Mitarbeiters. Und durch die im April von Google eingeführte Synchronisierung des Authenticators mit der Cloud, die dann eben zu Recht umstritten ist, kam der Angreifer dann eben auch an alle neuen Multifaktor-Codes heran und hatte damit freie Bahn auf das interne VPN von Retool und auch eben auf die Verwaltungssysteme.
Weshalb sich Retool dann ja auch beschwerte, dass Google damit aus der Multifaktor-Authentifizierung eine Einfaktor-Authentifizierung gemacht habe, da die Kontrolle über das Okta-Konto dann über das Google-Konto führte, was wiederum ja den Zugang zu allen Einmalpasswörtern freigab.
Gut, natürlich. Das war ja aber eigentlich genau genommen erst der zweite Schritt. Also ohne diesen vertrauensseligen Mitarbeiter wären die Angreifer ja gar nicht so weit gekommen. Das wäre vielleicht mit einer vernünftigen Schulung so nicht passiert. Aber es ändert natürlich nichts daran. Die Grundmessage ist schon richtig, dass die Cloud-Synchronisation des Authenticators tatsächlich, das ist ein neuer Angriffsvektor, den man unbedingt im Auge behalten muss. Und wenn man so gesehen quasi Kontrolle über das Google-Konto hat, dann eben auch über den Authenticator, ist das schon ja wirklich grenzwertig. Also nicht umsonst ist das so wahnsinnig umstritten. Es gibt ja auch keine Möglichkeit für den Admin eines Unternehmens, diese Funktion, die erstmal standardmäßig dann aktiviert ist, für alle Mitarbeiter zentral zu deaktivieren.
Das heißt, dass ich die Cloud-Synchronisation gar nicht abschalten kann?
Grundsätzlich kannst du das schon machen, aber ja, du musst dann in diesem Fall jetzt, hätte man sein Google-Konto komplett von der Anwendung trennen müssen. Also das wäre dann Okta gewesen in diesem Fall. Mhm. Das muss aber jeder Mitarbeiter eines Unternehmens dann wirklich auch selbst vornehmen. Wie gesagt, du kannst das nicht zentral als Admin machen. Das ist auch ein bisschen umständlich und du kannst es als Admin auch nicht wirklich kontrollieren. Du kannst nur eben darauf hinweisen und darum bitten, bitte macht solche Dinge nicht. Mhm. Oder nutzt einfach einen anderen Authenticator mit denselben Mechanismen, mit denselben Sources vielleicht sogar dahinter. Und dann hätte man dieses Problem auch eben auch nicht. Ne? Also es gibt viele Open-Source-Authenticator-Apps, wirklich auch fürs Handy. Es gibt auch einige von anderen Herstellern, wie zum Beispiel Sophos, haben das gleiche Prinzip dahinter, zeigen die gleichen Codes an, haben aber eben diese Cloud-Synchronisation nicht. Und haben, das ist vielleicht auch ganz nett, warum haben die das überhaupt eingeführt? Das ist ja so, wenn du dein Handy verlierst oder wenn du ein neues Handy hast oder wie auch immer, dann ist es teilweise sehr schwierig, diese Codes da überhaupt rauszubekommen, weil du brauchst diesen ursprünglichen QR-Code nochmal, um die jetzt neu zu initialisieren, so eine App. Und es gibt dann wirklich einige Open-Source-Apps, die bieten dir die Möglichkeit, die Codes auch zu exportieren. Du musst natürlich wahnsinnig darauf aufpassen, dass du eben diese Initial-Codes nicht irgendwo unsauber ablegst. Ist auch keine Sache für Laien in dem Sinne. Mhm. Und genau deswegen hat Google überhaupt diese Cloud-Synchronisation eingeführt. Ne? Das heißt, wenn du jetzt dein Handy verlierst oder hast keinen Zugriff darauf, ist kaputt oder hast ein neues, ja, dann hast du es halt eben alles zentral da drin. Usability-mäßig ist das natürlich ein echter Gewinn, aber Security-mäßig ein echtes Problem.
Es ist also unsicher. Ne? Wie auch in diesem Fall ist auch sonst meist die menschliche Gedankenlosigkeit das Einfallstor für Cyberangriffe. So auch im Folgenden, da gab es im letzten Jahr ja ein Datenleck beim Passwortmanager LastPass, hatten wir darüber berichtet, was ja an sich schon für den Nutzer der Super-GAU war, denn hast du das Masterpasswort verloren oder beziehungsweise ist das in den Händen der Hacker, dann hat er auch alle. Jetzt aber kam noch heraus, dass es wohl auch noch andere Opfer dieses Hacks gab.
LastPass und kein Ende.
Richtig, also die haben nämlich anscheinend auch Seed Phrases ihrer Krypto-Wallet im LastPass erbeutet, quasi im LastPass-Tresor. Also eine Seed Phrase muss man sich so vorstellen, das ist, kann man sagen, wie so ein Master-Schlüssel oder ein Master-Passwort für eine Krypto-Wallet. Mhm. Wenn man die hat, dann hat man wirklich auch vollen Zugriff auf die Bitcoins, die darin liegen und kann die hin und her transferieren irgendwo anders hin. Und wenn man die in diesem LastPass-Tresor eben hat liegen lassen und die mit erbeutet sind, dann ja, hatten die Hacker durchaus die Möglichkeit, diese Krypto-Wallets auch tatsächlich leer zu räumen. Mhm. Also zumindest gab es zuverlässige Hinweise von dem Wallet-Anbieter MetaMask und von Sicherheitsforschern, dass wohl rund 150 Fälle von Krypto-Diebstahl im Zusammenhang mit diesem LastPass-Hack stehen. Und die meisten der Betroffenen hatten tatsächlich dann einen LastPass-Tresor verwendet. Mhm. Und alle entwendeten Geldern, und das ist eben das Auffällige daran, das ist ja, man kann das ja öffentlich einsehen, alle entwendeten Gelder sind an dieselbe Wallet-Adresse transferiert worden.
Und dabei hatte LastPass-CEO Karim Tuba Ende letzten Jahres ja noch behauptet, dass die Passwörter der LastPass-Nutzer sicher verschlüsselt seien. Es gäbe da gar keinen Grund zur Panik.
Ja, scheint ja dann wohl doch nicht ganz so gewesen zu sein. Wobei man aber niemals die Seed Phrase einer Software anvertrauen sollte. Sowas gehört tatsächlich dann in eine spezielle Hardware-Wallet und ist ungefähr so groß wie so ein USB-Stick und ist dann wirklich in der Lage, diesen Kryptoschlüssel sauber zu speichern.
Ja.
Und diese Hardware-Wallet an sich, die sollte man dann am besten auch noch in ein Bankschließfach direkt reinpacken. Mhm. Also wer die letzten Jahre seine Seed-Phrase irgendwo in irgendeiner Art von Tresor gespeichert hat oder auch wer sie im LastPass-Tresor hatte, sollte vielleicht mal ganz schnell seine Krypto-Wallet ändern. Das ist gar nicht so schwierig. Ja. Und sich dann auch eine Hardware-Wallet anschaffen und vielleicht mal über einen neuen Passwortmanager auch nachdenken.
Ebenfalls in die Kategorie selber schuld gehört der Angriff auf einen Sicherheitszaunhersteller für Militärbasen in Großbritannien, der lustigerweise auch noch Zaun heißt.
Einbruch beim Hersteller von Sicherheitszäunen.
Ja, die hatten tatsächlich noch Windows 7 auf einem Produktionscomputer laufen. Mhm. Und das wird ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt. Und selbst der erweiterte Support ist im Januar 2023 dann ausgelaufen. Insofern sollte man solche Systeme, wenn man sie noch betreibt, wirklich auch sauber abschotten, dass da wirklich keiner drankommt netzwerkseitig. Und die Ransomware-Gruppe Lockbit hat sich aber dann über diese Einladung wirklich sehr gefreut und ist darüber in die IT-Systeme dieses Zaunherstellers eingedrungen und hat 10 Gigabyte an Daten mitgehen lassen. Darunter wohl auch Daten, mit denen man sich Zugang zu Militär- und Forschungseinrichtungen in Großbritannien verschaffen kann.
Also ist natürlich schon witzig, dass ausgerechnet ein Hersteller von Sicherheitszäunen die Sicherheitszäune seiner IT so vernachlässigt. Aber andererseits kennen wir dieses Problem ja auch aus medizinischen Einrichtungen. Oftmals läuft die benötigte Spezialsoftware nicht auf neuen Betriebssystemen. Da ist man schon gezwungen, noch das alte Windows 7 weiterlaufen zu lassen. Und da gibt es sogar noch Systeme mit Windows XP.
Ja, manchmal lässt sich das wirklich nicht so einfach vermeiden. Bis vor einigen Jahren lief ja zumindest auch noch das Ticketautomatensystem der Bahn darauf und auch Geldautomaten der Sparkassen, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm.
Das ist soweit, wie gesagt, schon grenzwertig. Wenn man es aber netzwerkseitig abschottet, dann kann man es zumindest irgendwo in einem gewissen Rahmen auch verantworten.
Kommen wir zum Ende noch zu etwas ziemlich Seltsamen, dem gefälschten Flugmodus auf iOS-Geräten, was es nicht alles gibt.
Flugmodus oder kein Flugmodus, das ist hier die Frage.
Ja, bis jetzt aber anscheinend erstmal nur bei Sicherheitsforschern und nicht bei Hackern. Aber die Idee an sich ist natürlich schon nett. Also die Voraussetzung dazu ist erstmal grundsätzlich ein Exploit. Man muss sich also mittels Malware Zugang zum Opferhandy verschaffen, um dort irgendwas zu installieren. Und zwar diesen besagten gefälschten Flugmodus.
Aha.
Das sieht so aus wie der echte Flugmodus, also der verändert aber eigentlich nur die Nutzeroberfläche. Das zeigt also oben ein Flugmodus-Symbol an und graut auch die Verbindungssymbole aus, sodass man die dann tatsächlich nicht mehr sieht.
Ja.
Und unterbricht auch tatsächlich alle Verbindungen nach außen. Bis auf eine einzige, natürlich die zu dem Angreifer. Der Nutzer selbst glaubt also wirklich safe zu sein mit seinem Flugmodus, während der Angreifer dann zum Beispiel Kamera und Mikrofon aktivieren kann, um den Nutzer auszuspionieren.
Mhm.
Und ausgetüftelt an sich hat es eben dieses JAMF Threat Labs auf iOS 16. Bisher also erstmal nur ein Laborversuch, aber na, vielleicht auch eine nette Anregung für Hacker, da doch noch irgendwas weiteres draus zu entwickeln.
Ja, die nehmen solche Anregungen auch immer gerne auf. Aber wir hoffen mal, dass es im Labor bleibt. Und damit sind wir für heute auch am Ende mit dem SkyTel Podcast Nummer 47. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine erhellenden Infos und Erklärungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTel. Online-Akademie für IT-Sicherheit.